Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 36. Folge von Krebs, was nun? Neben mir darf ich wieder André begrüßen.
Moin.
Und uns gegenüber, digital zugeschaltet, möchte ich gerne Julia Höfer begrüßen.
Hallo.
Hi Julia. Viele kennen Julia auch noch unter Julia Mittelstädt. Also es ist die gleiche Person, nur der Nachname hat sich verändert. Genau. Julia, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Deine Krebsgeschichte geht ja schon ein bisschen länger, seit 2016. Viele haben die sicherlich auch schon gehört, aber bestimmt auch einige, die diesen Podcast verfolgen, haben das noch nicht so mitbekommen.
Ja, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, denn ich habe inzwischen auch schon festgestellt, 2016, das sind über 8 Jahre und das ist ziemlich lange und da kann man nicht mehr ins Detail gehen, weil dann die Geschichte ziemlich lange wird. Also 2016 habe ich geheiratet und 4 Tage später meine palliative Krebsdiagnose bekommen. Bei mir lief das zum Glück ganz schnell und ganz gut mit der Diagnostik. Und relativ schnell war auch klar, dass ich eine Mutation habe, die ALK-Mutation. Und mit der lebe ich jetzt seit 8 Jahren. Und ich habe jetzt insgesamt nicht so einen glatten und einen guten Verlauf. Es gibt bestimmt, also auf jeden Fall, Verläufe, Patienten, bei denen die Medikamente viel stabiler und viel länger wirken, als bei mir das der Fall war. Ich hatte schon relativ viele Progresse und viele andere Behandlungen dazu, aber trotzdem bin ich nach 8 Jahren hier und es geht mir auch ziemlich gut gerade. Genau, und was, ja.
Ich glaube, deswegen bist du auch ein sehr großes Vorbild. Also von mir, wir beide kennen uns ja schon seit meiner Diagnose. Mhm. Du warst ja so die erste Anlaufstelle für mich mit Michi noch und nachher Karin natürlich. Ja, ich glaube, das ist auch so dieser Vorbildcharakter von dir, dass du so viele Rezidive halt überstanden hast oder wieder immer zurückgekommen bist, ne? Also ja, das ist ja gerade das, was man sich immer so holt bei dir, ne?
Das ist ja eine große Angst von allen, dass der Krebs wieder aktiv wird, dass er wieder zurückgekommen ist. Das löst jedes Mal wieder existenzielle Ängste aus. Und das macht jedes Mal also richtig Magengrummeln erstmal. Und wenn man die Erfahrung einfach schon oft gemacht hat und auch immer wieder die Erfahrung gemacht hat, man findet aber doch wieder einen Weg und es gibt doch eine Lösung für die Situation, dann macht das wahrscheinlich auch ziemlich Mut, ja.
Ja, diesen Mut hast du mir immer gegeben, als ich tatsächlich am Anfang meiner Diagnose so umgeschaut habe, dann gehörtest du mit Nils und ein, zwei anderen tatsächlich zu den Sternchen quasi, die wir so ein bisschen einen Weg aufgezeigt haben, in dem du dich auch öffentlich gezeigt hast, irgendwie dieser Krankheit ein Gesicht gegeben hast und mit deiner Story, die du jetzt gerade ja schon ein bisschen angerissen hast, das hat mir einfach Mut gemacht in dieser ganzen Unsicherheit, die ich am Anfang hatte und freue mich ganz besonders, auch dich jetzt mal live zu hören tatsächlich.
Ja, freue mich auch, dich live zu hören.
Ja, wir haben es ja schon lange geplant, Julia, wir beide, aber jetzt ist es endlich soweit und gerade, wir haben ja gestern gerade geschrieben, gerade in dieser Zeit bist du auch für mich wieder sehr, sehr wichtig. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen, wie du weißt, ne? Und da sage ich mir dann auch immer, Julia hat es auch mit Gehirnmetastasen geschafft, mit deiner ganzen Erfahrung, was Bestrahlung angeht und so weiter, ne?
Ich hatte
Gehirn und noch Rücken, ne?
Genau, nee, Rücken nicht. Ich hatte in der Lunge, das ganze Mediastinum war bereits befallen und die Lymphknoten am Hals, die drückten auf die Bronchien. Das führte damals zu ganz leichten Atembeschwerden und dazu, dass ich zum Hausarzt überhaupt gegangen bin. Und da gab es tatsächlich schon Hirnmetastasen und eben im Laufe meiner ganzen Krankheitsgeschichte auch immer mal wieder neue Metastasen an verschiedenen Stellen, die bestrahlt wurden und ich wurde auch zwischendurch schon mal operiert, genau.
Ja, das ist also wie gesagt, das ist glaube ich das, was dieses Vorbild dann ausmacht, ne? Dass so viele Rückschläge, aber du bist immer wieder zurückgekommen, ne? Das war, ist für mich immer noch wichtig.
Vielen Dank für das Wort Vorbild, aber Ich glaube, es liegt auch hauptsächlich daran, genau, dass man sich zeigt. Und das finde ich auch wichtig. Denn das hat mir total gefehlt damals. Also ja. Als ich 2016 meine Diagnose bekommen habe, da war ich ziemlich schnell dabei zu überlegen, gibt es denn nicht irgendjemanden, der das Gleiche hat wie ich? Bin ich hier denn eigentlich ganz alleine auf der Welt damit? Und es gab aber leider niemanden. Also ich hatte damals irgendwie keine Möglichkeit. Ich hatte keine Kontakte im Krankenhaus. Ich hatte da keine Selbsthilfegruppe. Und es gab auch auf Social Media eigentlich, da gab es keine Accounts. Da habe ich nichts gefunden. Und da fühlte ich mich ziemlich alleine. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich auch irgendwann entschlossen, mich so zu zeigen.
Ja, das ist... Du machst eigentlich die beste Überleitung, die es geben kann, denn Hauptthema ist heute, wie du weißt, Selbsthilfegruppen, Patientenvereinigungen, und da dachten wir auch, du wärst die beste Ansprechpartnerin dafür, das mal aus Patientensicht zu erzählen. Ja, du wirst ja gleich so ein bisschen dieses Fragengewitter von mir und André oder André und mir dann abbekommen. Was ich weiß, weil wir bei dir ja persönlich Kontakt haben, ist, dass du das Lungenkrebsnetzwerk Düsseldorf gegründet hast und ihr jeden ersten Montag im Monat frühstücken geht.
Genau.
Und vielleicht als einleitende Frage, wie ist denn die Atmosphäre bei so einem Treffen? Und ich nenne es mal Selbsthilfetreffen, oder?
Du kannst es Selbsthilfetreffen nennen. Das ist eine Selbsthilfegruppe offiziell. Das nennt sich etwas lockerer, weil es natürlich einen ganz offenen Charakter hat. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe ja schon seit 2018 noch eine richtige normale, in Anführungsstrichen, Selbsthilfegruppe. Ich habe das damals schon versucht, mit Lungenkrebspatienten zu machen, habe aber keinen Kontakt gefunden zu Lungenkrebspatienten. Also ich habe die einfach nicht erreicht. Und es gab damals auch noch viel weniger jüngere Lungenkrebspatienten, weil noch viel weniger getestet wurde. Also wir waren noch viel seltener.
Kann das auch sein, Julia, dass die viel eher auch, ich sag mal, salopp weggestorben sind? Also
bevor sie so viel getestet haben, sind sie auch einfach sehr viel schneller gestorben. Das ist so.
Ja.
Und die ersten Kontakte, die ich zu einer Gruppe hatte, da habe ich bei jemandem angerufen und dann hieß es am Telefon, ja, es tut uns leid, der ist vor 2 Wochen gestorben. Das ist so ein bisschen typisch tatsächlich dafür, dass so wenig Infrastruktur überhaupt existiert für Lungenkrebs, obwohl wir in Deutschland wirklich viele Lungenkrebsfälle haben. Also es ist ja eine der zweithäufigsten Krebsarten in Deutschland, und verglichen dann mit den anderen Krebsarten, die so häufig vorkommen, haben wir unglaublich wenig Anlaufstellen für Patienten.
Weil besonders auch wenig darüber gesprochen wird, weil es gerade dieser Lungenkrebs, das schwingt etwas mit, zumindest in der allgemeinen Meinung, dass man sich irgendwo verstecken müsste, was ja nicht so ist, aber das ist das Gefühl, was man irgendwo bekommt, und das trägt sicherlich auch dazu bei.
Das ist total so. Ich erlebe ganz häufig Lungenkrebspatienten, die wahnsinnig erleichtert sind, wenn ich sie anspreche, und die sich total isoliert haben, die sich ganz doll schämen für ihre Krankheit, die das niemandem erzählen. Also da weiß das ganze Umfeld, vielleicht außer der Partner, nicht, dass sie erkrankt sind. Und die die wirklich unter dieser Stigmatisierung sehr leiden. Oder wenn es jemand weiß, und sie haben vielleicht eine Mutation wie wir, dann wird vielleicht auch gesagt, naja, aber jetzt nimmst du die Tabletten, jetzt ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? Nach dem Motto, jetzt müssen wir auch
darüber
sprechen.
Haben wir gerade, wir saßen noch draußen auf der Terrasse, André und ich, und das war genau das Thema, dass praktisch wir das Stigma so nicht so haben, weil wir nicht geraucht haben oder nur in der Jugend mal irgendwie 1-2 gepafft haben. Aber das bei den Ärzten natürlich bei uns nicht gilt. Also wir gelten als Nichtraucher oder sogar Nieraucher bei mir. Und dass viele dann denken, weil wir noch so, ich sag mal, hier durch die Gegend springen, dass es ja gar nicht so ernst ist, ne? Also der braucht ja nur eine OP oder mit den Medikamenten ist jetzt alles gut. Der wird genauso 80 wie alle anderen auch, ne?
Ja.
Und dass wir uns untereinander brauchen, um diese Ernsthaftigkeit dann auch ab und zu mal aussprechen zu können, ne?
Genau. Das ist ja schon eine sehr spezielle Lebenssituation, die wir haben, ne? Wir haben eine relativ gute Lebensqualität, verglichen mit anderen Krebspatienten jetzt. dafür, dass wir Palliativpatienten sind. Wir können noch ganz viel machen. Einige von uns arbeiten auch noch richtig oder engagieren sich in anderen Dingen. Und gleichzeitig sind wir irgendwie immer nur ein Fuß breit von einem Grab entfernt. Also es ist total surreal. Und diesen
geistigen Spagat
muss man da hinkriegen auch.
Ja, surreal, ja. Das ist das richtige Wort. Wie ist denn, ich hatte ja eben in der Frage nochmal so ein bisschen herausfinden wollen, wie ist denn die Stimmung, die Atmosphäre bei so einem Treffen?
Erstmal Erleichterung, aber dann tatsächlich, wenn ihr zusammensitzt, ist das tatsächlich Heiterkeit oder ist man eher bedrückt?
Ich hatte letztens einen Patienten da, der war zum ersten Mal da, der war Mitte 30, hat die EGFR-Mutation, kam aus der Ukraine. Und ihm wurde dort gesagt, also man könne nichts für ihn tun. Er hätte vielleicht noch ein paar Monate zu leben. Dann haben Freunde ihn nach Deutschland geholt. Und hier hat er die Tabletten in die Hand bekommen und hat gesagt, so, ja, also wenn Sie möchten, können Sie auch wieder arbeiten gehen. Und dann sagt er, komme ich als nächstes hier hin zu diesem Frühstück und ich sitze hier und es sieht aus wie bei einem Kindergeburtstag. Und gestern hat mir noch jemand gesagt, ich muss bald sterben und hier sitzen alle und haben die gleiche Diagnose wie ich und es sieht aus wie auf einer Geburtstagsparty hier und er kann das irgendwie gar nicht fassen. Also die Leute freuen sich total, zum Frühstück zu kommen, die kommen da bestgelaunt hin, die freuen sich total, dass sie da Kontakte haben, dass sie total frei und offen sprechen können, so wie du das eben auch schon gesagt hast. Wenn man mit Angehörigen spricht oder mit Freunden oder mit egal wem, man hält sich ja irgendwie innerlich immer so ein bisschen zurück, ne? Mhm. Und zwar irgendwie mit schlechten Nachrichten vielleicht auch, dass man den anderen ein bisschen schonen möchte, aber irgendwie hält man sich auch ein Stück weit zurück mit seiner Unbedarftheit. Also dort bei dem Frühstück, da sprechen wir über Lungenkrebs manchmal wie über das Brötchenbacken, so. Tauschen da die Rezepte aus, wir gucken, was geht, was nicht geht, wir geben uns da Tipps, wir lachen da auch drüber und diese Unbedarftheit, die hat man irgendwie nicht mit anderen Nicht-Patienten.
Ja, das kann ich zumindest bestätigen, wenn ich mich mit Nils austausche. Das kann sonst irgendwo niemand verstehen. Und wenn ich jetzt an diese Selbsthilfegruppe, an euer Frühstück da denke, da geht mir auch so ein bisschen das Herz auf, wenn ich dann so eine Story höre, dass jemand so eine Achterbahnfahrt mitmacht, quasi sich denkt, ja, jetzt muss ich eigentlich schon die Beerdigung planen oder sonstiges. Und am nächsten Tag, wie du das so schön beschrieben hast, befindet man sich mit Gleichgesinnten auf demselben Boot und da wird gefeiert, so mehr oder weniger.
Genau.
Und offen zumindest über das Schicksal gesprochen. Ja, wunderbar. Das hört sich richtig super an. Das gibt dir wahrscheinlich auch richtig viel Antrieb, dieses zu gründen. Aber was war dein ursprünglicher Antrieb im Grunde genommen, da überhaupt mit loszulegen? Woher kam das?
Mein allererster Antrieb war auf jeden Fall das Bedürfnis, ich war jetzt wirklich mit 38 auch noch mitten im Leben, hatte eigentlich nach der Hochzeit ganz andere Pläne und war da total rausgeworfen. Und ich stand wirklich da und dachte, also okay, jetzt sieht's ja erstmal nicht so schlecht aus für die nächsten Jahre, aber was mache ich denn, wie gesagt, mit diesem seltsamen Leben? Was fange ich denn jetzt damit an? Und wenn du da niemanden kennst einfach, niemanden bei dem und von niemanden je gehört hast, der irgendwie in so einer Situation ist. Also ich habe mir sehr, sehr stark Kontakt gewünscht und hatte den, wie gesagt, die ersten Jahre leider auch gar nicht. Und habe dann eben angefangen, Gleichgesinnte zu suchen. Und habe, weil ich dann nicht direkt Lungenkrebspatienten gefunden habe, erstmal eine Gruppe gegründet, bin auf den Hospizverein hier in Düsseldorf auch gestoßen, die zeitgleich eine ähnliche Idee hatten, und zwar für metastasierte Krebspatienten. Also wir sind trotzdem in einem Boot, aber es sind nicht alles Lungenkrebspatienten, aber es sind auch einige Lungenkrebspatienten dort, aber durch die Metastasierung sitzen wir im Grunde genommen, haben im gleichen Boot und haben auch ein ähnliches Verständnis füreinander.
Ja.
Und das ist so eine ganz klassische Selbsthilfegruppe, wo man sich eben auch in geschlossenen Räumen trifft und wo man, ja, die machen da eine ganz tolle Kaffeetafel jedes Mal für uns, der Hospizverein. Aber es ist natürlich schon ein Gespräch innerhalb einer Gruppe, was mir in den ersten Jahren schon total viel geholfen hat und viel gebracht hat. Und ich wollte aber immer doch gerne auch trotzdem die Lungenkrebspatienten hier zusammenbringen und für die was anbieten. Genau, deswegen haben wir letztes Jahr das Lungenkrebsfrühstück gestartet.
Wenn du die Lungenkrebspatienten meinst, sprichst du dann wirklich alle mit Lungenkrebs auch an? Oder ist das nochmal weiter unterteilt in auch zielgerichtete Therapiepatienten, sage ich mal?
Also so eine Selbsthilfegruppe aufzubauen, das ist erstmal ganz schön viel Suchen und umherirren und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und lustigerweise ist es so, was nicht funktioniert, ist das sehr stark einzugrenzen und auf Plakaten oder Flyern direkt zu sagen, wir sind hier eine Gruppe für zielgerichtete, metastasierte Krebspatienten, Lungenkrebspatienten. Das funktioniert nicht. Aber wenn man die Gruppe öffnet und sagt, jeder, der was mit Lungenkrebs zu tun hat, egal ob palliativ, kurativ, egal wie alt oder jung, egal ob Angehöriger oder Betroffener, dann kommen sehr viele Patienten, die Lungenkrebs im Stadium 4 mit Mutation haben. Fast ausschließlich, kann man sagen.
Der ist sehr viel Redebedarf.
Und ich glaube auch, das sind natürlich die Menschen, die am längsten in dieser Lebenssituation sich befinden. Mhm. Und die sich früher oder später eben damit auseinandersetzen müssen und Kontakt suchen. Also diese Zielgruppe kommt dann.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wie, du bist schon mal so ein bisschen angefangen eben. Meine Frage wäre nämlich auch, wie baut man sowas auf? Also du suchst dir eine Räumlichkeit und dann hast du Flyer verteilt. Gibt es da irgendwie, ich mache jetzt ganz viele Fragen in eine Frage, gibt es irgendwie rechtliche Probleme? Also wie fängst du damit an oder wie bist du damit angefangen? Wir wollen ja möglichst jetzt anderen Mut machen, die, ich sag mal, irgendwo in Regionen sind, wo es noch keine Selbsthilfegruppe gibt, die irgendwas aufbauen, ne?
Das wäre total toll. Also ich finde, je mehr Struktur, Infrastruktur für Lungenkrebs in Deutschland existiert, desto besser. Also man fängt eigentlich an, indem man erstmal Kontakt aufnimmt mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle seiner Stadt, seiner Region, seinem Land. Also da gibt es in jeder Region ein Selbsthilfe-Service-Büro, kann man sagen, wo jemand Beauftragtes sitzt, der dich unterstützt, zum Beispiel dabei, Flyer zu erstellen, Räume zu finden, Anträge für Gelder auszufüllen, wenn du das brauchst und möchtest, der dich berät, wie du in deiner Region vielleicht anfangen kannst, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Also da gibt es schon mal sozusagen eine Hilfestellung, die kommunal geregelt ist. Die ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber es gibt einen Bundesparagraphen, der die Selbsthilfegruppenförderung bestimmt in Deutschland und der besagt, dass also Selbsthilfegruppen erwünscht sind und dass die kommunal gefördert werden. Durch ganz verschiedene Hilfestellungen, die dann regional unterschiedlich sein können. Und da geht man erstmal hin, nimmt Kontakt auf, guckt, wo ist das bei mir in der Nähe und was können die für mich tun erstmal. Das wäre so das Erste. Und bei mir in Düsseldorf zum Beispiel bringen die jedes Jahr ein sehr großes Selbsthilfeheft raus, wo alle Selbsthilfegruppen die Möglichkeit haben, sich mit einem Text genau vorzustellen und Kontaktmöglichkeiten und die vermitteln auch. Also man kann dann auch als Suchender da anrufen und dann vermitteln die zu deiner Selbsthilfegruppe hin. Die haben dann vielleicht auch so einen Pool aus Räumlichkeiten und dann kann man gucken. Und was die Räume angeht, also wir haben uns jetzt sehr bewusst entschieden, mit dem Lungenkrebsnetzwerk das ein bisschen anders zu machen und eben in den öffentlichen Raum zu gehen. Ganz bewusst zu sagen, wir verstecken uns nicht, wir machen hier keine, es gibt hier keine Isolation, sondern wir gehen in ein ganz großes, schönes, offenes Café. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, nicht besser oder schlechter als jetzt, wenn man einen guten, schönen, geschützten Raum für sich hat, ne? Aber es ist eine andere Atmosphäre und das ist eine Atmosphäre, die viele Menschen anspricht, die vielleicht erstmal Vorbehalte haben gegen eine Selbsthilfegruppe. Ja.
Es ist die mutig, Angst haben. Aber es ist ein richtiger Weg, finde ich. Also gerade sich dieses Verstecken, nicht drüber sprechen, quasi umzuwandeln in wir zeigen uns und wir sind Teil der Gesellschaft. Und an den anderen Tischen wird man ja auch gewisse Gespräche dann mal mithören, wie das dann so ist. Mhm. Und auch das wird helfen, sicherlich. Da gibt es vielleicht mal schiefe Blicke, wenn dann da über so ein schwerwiegendes Thema plötzlich gelacht wird, aber auch das ist ja dann sehr gesund, stelle ich mir vor.
Also, ja, es kommt aufs Gaffieren. Also bei uns, also die Nebentische kriegen da, glaube ich, tatsächlich wenig mit von den Gesprächsthemen. Aber ja, so ein schönes Café ist natürlich ein schöner, offener, einladender Ort. Und man bekommt direkt das Gefühl, als derjenige, der da hinkommt, dass man sich nicht verstecken muss.
Ne? Dass man mitten im Leben steht, ne?
So. Genau, dass man mitten im Leben steht und dass man sich in einem ganz normalen Café trifft, um über seine normalen Dinge eben zu sprechen, die für uns normal geworden sind, sozusagen.
Ja. Julia, ich hake mal nochmal eben ein. Du hast eben beschrieben mit dieser Selbsthilfestelle praktisch, die ja praktisch auf Bundesländerebene immer da sein muss, die man kontaktieren kann. Ich weiß, dass dein Lungenkrebsnetzwerk kein eingetragener Verein ist. Das heißt, man kriegt auch Unterstützung und sowas ohne, ich sage jetzt mal, ohne diese lästigen, ja, ich sag mal, Paragraphen, rechtliche Fallstricke, die man dann hat. Man muss also nicht einen Kassenwart haben und dies und das. Da haben ja viele Angst vor diesem, ich sag mal, Wust an Arbeit, der dann kommt. Das heißt, die akzeptieren dich ohne diese ganzen rechtlichen, Schritte oder Vorgehensweisen.
Genau. Du brauchst, du solltest zu zweit sein, wenn du Gelder beantragen möchtest. Also musst du natürlich nicht. Selbsthilfegruppe kann man einfach sein, indem man sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt eine Selbsthilfegruppe. So.
Und so ein Frühstück macht, wie du.
Ja. Genau. Okay. Und wenn man aber noch jemanden findet vielleicht, der ein bisschen Verantwortung mit übernehmen würde, dann kann man so einen Antrag stellen. Dafür muss man halt schon zwei Unterschriften haben. Viel mehr ist das aber auch nicht. Dann stellt man einen sehr formlosen Antrag und kriegt die ganz normale Grundsicherung von 600 Euro pro Jahr für eine Selbsthilfegruppe. Davon kann man sehr gut eine Webseite, Flyer, Plakate, Postkarten, ein paar andere Sachen bezahlen. Und wenn man aber vielleicht auch noch ein bisschen größer ist oder sagt, wir sind jetzt hier aber schon 2, 3, 4 Leute und können es so ein bisschen organisieren und haben vielleicht auch Ideen, was wir noch machen wollen, Projekte umsetzen, dann kannst du also noch deutlich mehr Gelder beantragen. Dann natürlich auch mit so einer kleinen Projektbeschreibung und was du da vorhast. Aber das geht relativ problemlos, diese Förderung. Und die wird auch sehr schnell bearbeitet und du kriegst da sehr schnell das Geld auch.
Ja, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Also das ist ja das genau, was du beschrieben hast. Also einen Ort zu finden, dabei wird man unterstützt, dann auch diese Flyer und sowas zu finanzieren. Also man bleibt da praktisch ja, ich würde sagen, mit 600 Euro bleibst du eigentlich auf keinen Kosten sitzen.
Nee, eigentlich
also,
nicht. Nee. Und die Räume, die kriegst du ja auch meistens kostenlos. Also wie gesagt, man kann sich überlegen, ob man an einen öffentlichen Ort geht. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man halt diese Selbsthilfe-Kontaktstelle fragen. Die haben häufig schon vielleicht ihre Kirchengemeinden oder Schulen oder Beratungsstellen oder andere Räume, die eben Räume für Selbsthilfegruppen zur Verfügung stellen. Und so öffentliche Träger kann man anfragen, wie Kirche, wie Stadt und so weiter. Die stellen eigentlich auch immer Räume zur Verfügung, wenn sie das irgendwie haben und können.
Ja, man muss nur fragen, ne? Ja.
Genau.
Und dann haben wir im Grunde genommen die Struktur, erstmal die finanzielle Ausstattung. Jetzt fehlen im Grunde genommen die Teilnehmer, die Adressaten. Du hast das schon ein bisschen beschrieben, aber an wen richtet sich das? Also eigentlich an alle Erkrankten für Lungenkrebs jetzt in diesem konkreten Fall.
Ich würde das so öffnen. Also ich muss sagen, dass ich selber in den allerersten Jahren, wo ich aktiv war, auch lieber Kontakt hatte zu anderen Palliativpatienten, weil ich das vielleicht auch selber nicht so gut aushalten konnte erstmal, dass andere geheilt werden können und ich nicht. Ne? Und das die dann aber vielleicht auch Mitgefühl und Empathie von mir haben möchten. Das hat sich natürlich total geändert einfach. Mit der Zeit, ja, habe ich mich mit meiner Krankheit auseinandergesetzt, habe ich eine Haltung dazu gefunden und kann jetzt auch Menschen beraten und kann auch für die da sein, wenn sie tatsächlich kurativ sind und vielleicht dann noch ein paar Fragen haben. Aber wie gesagt, das kommt eher selten vor, weil die kurativen Patienten doch meistens eine strapaziöse Therapie haben und die sagen sich, ich gehe da durch und dann bin ich gesund und dann gucke ich nach vorne. Ja, ja. Ne? Und die landen eigentlich eben nicht bei uns in der Selbsthilfegruppe, sondern das sind eigentlich die palliativen Patienten, die häufig eine Mutation haben.
Und was sind das denn für Leute? Also jetzt palliativ, aber so vom Durchschnittsalter, Männer-Frauen-Anteil, ganz bunt gemixt? Oder ich würde jetzt vermuten, eher Frauen öffnen sich, auch wenn du hier mit zwei Männern sitzt, aber ich habe schon gemerkt, dass wir eher die Ausnahme sind, jetzt mit dem drüber sprechen, sage ich mal.
Mhm. Würdet ihr beiden denn in eine Selbsthilfegruppe gehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber also wir tauschen uns sehr gut aus. Wir waren auch schon mal beim Zielgenau-Treffen, aber wenn ich jetzt.
Und in Hamburg?
Das meine ich sogar. Ja. Aber wenn ich jetzt auf meinen Wohnort, also wenn ich jetzt auf Bremen schaue, da gibt es eine Gruppe von der Bremer Krebsgesellschaft, Lungenkrebs, und ich hatte genau diesen Vorbehalt, den Julia gerade angesprochen hat, sprich
kurativ.
Mhm. Und ich habe dann auch gefragt, wer hält dich denn dort auf? Und da waren dann auch oftmals eher ältere Leute, die dann halt im Grunde genommen vielleicht auch eine viel längere Raucherhistorie oder einfach dann anders behandelt wurden als ich. Und ich habe dann immer gedacht, jetzt gehst du da als junger 37-Jähriger rein, der dann zielgerichtet behandelt wird. Und auch ich habe mich da einfach nicht gesehen. Also ja, vielleicht spricht man dieselbe Krebssprache, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich spreche deren Sprache oder ich kann deren Sprache verstehen, aber die verstehen meine Sprache nicht so richtig.
Das Gefühl habe ich auch.
Und jetzt sagt Julia eigentlich im Grunde genommen über die Zeit, dass vielleicht der Austausch, wenn man ihn doch mit anderen Patienten öffnet, doch auch sehr gut sein kann und vielleicht noch ganz neue Sachen reinkommen.
Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen zu frisch, Julia. Also so habe ich das Gefühl. Also wo du das eben erzählt hast und die Möglichkeiten aufgezeigt hast, ratterte das in mir schon. Also du weißt ja, ich bin ja aktiv und André auch. Also wir beide würden das auf jeden Fall hinkriegen. Zurzeit würde ich eher sagen, dass unsere Therapie darunter besteht, dass wir uns jeden Tag 100 Sprachnachrichten schicken, André und ich. Das ist im Moment so unsere akute Therapie untereinander, die uns beiden sehr gut tut. Ja, ich kann auch, würde ich so sagen, ich würde das nicht Neid nennen, aber schon, wenn andere dann von Heilung sprechen oder so, dann werde ich, glaube ich, still oder stiller. Haben wir beide auch schon drüber gesprochen auf Julia, ich bin noch nicht so weit, dass ich das als mein Schicksal akzeptieren kann, sondern ich bin immer noch in der, ich werde es doch noch schaffen, ne? Also in dieser Phase bin ich noch. Also wenn du mir zum Beispiel, wenn wir beide sprechen und du mir so offen vom Tod und sowas erzählst, dann kriege ich überall Gänsehaut. Also dann, ja, das muss ich auch irgendwann noch akzeptieren. Aber ich habe jetzt im Oktober ja 2-jähriges Jubiläum und André 1-jähriges Jubiläum. Wir sind noch nicht so weit irgendwie gefühlt.
Also deine Antwort ist wahrscheinlich aktuell eher nein, wobei schon Interesse besteht für den Austausch. Also
ich glaube, wir machen es irgendwann.
Ja, es ist momentan die Suche nach einem sehr zielgerichteten Austausch, wie es dann bei dir vielleicht anfänglich auch war, Julia.
Also André, bei mir war die Situation genau die gleiche. Als ich 38 war, da gab es auch eine Selbsthilfegruppe, gab es, von der mir aber auch schon direkt gesagt wurde, dass die sehr überaltert ist. Also da war jetzt unter 75 garantiert niemand drin. Und das war auch eher so eine ehemaligen Lungenkrebsgruppe. Sprich, da waren auch viele, die sich noch getroffen haben, alte Herren, die aber eigentlich schon geheilt waren.
Ja,
Da hatte ich auch absolut kein Interesse, da reinzugehen, und habe auch nicht mehr erhofft, dass da irgendwie dass da irgendwie ein guter Austausch für mich rumkommt. Aber dann ist vielleicht so ein Konzept wie das offene Lungenkrebsfrühstück, das eben dann andere Menschen anspricht, vielleicht doch auch eher was für euch, weil das halt natürlich wirklich eine andere offene Atmosphäre hat. Also am Anfang ist es immer schwierig, an die Patienten zu kommen. Und das war auch diesmal ganz interessant. Also ich habe erstmal die Website gemacht, ich habe die Flyer gemacht, also Öffentlichkeitsarbeit, Plakate ausgehängt. Ich war ganz wichtig mit meinem Krankenhaus, mit dem Arzt im Gespräch. Also über das Krankenhaus braucht man eine Kooperation. Sonst kommt man nicht an die Patienten. Das ist sozusagen der wichtigste Zubringer überhaupt, dass man da seine Sachen auslegen kann, dass man dort werben kann. Und noch viel besser, dass der Arzt eigentlich diese Gruppe auch empfiehlt. Und mit dem.
Aber dagegen.
Ja?
Entschuldigung. Aber dagegen können die ja eigentlich nichts sagen. Ich weiß, bei Pharmafirmen, die dürfen nichts auslegen. Aber du als Selbsthilfegruppe bist doch gern gesehen, oder?
Also ich sollte auf jeden Fall gern gesehen sein, denn zum Beispiel ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum muss mit einer Selbsthilfegruppe zusammenarbeiten. Die brauchen einen Kooperationsvertrag sogar mit dir. Also das Krankenhaus braucht das, du nicht. Aber die brauchen das, um zertifiziert zu werden. Also die müssen dich in deiner Selbsthilfearbeit sogar unterstützen, dir gegebenenfalls Räume zur Verfügung stellen, gegebenenfalls auch sogar mal einen Vortrag halten bei dir in der Gruppe und einen Patiententag mit dir zusammengestalten. Lauter solche Sachen. Das ist aber dann auch eben sehr individuell in der Absprache natürlich. Aber
ja, und wenn es auch schon einen Verein gibt, dann ja.
Aber dann gibt's einen Verein. Also wenn ich jetzt, vielleicht bin ich nicht richtig informiert, aber in Bremen beispielhaft jetzt gibt es dieses freiere Lungenkrebsfrühstück, sage ich jetzt mal. Muss ja kein Frühstück sein, aber so ein Treffen nicht in dieser Form, sondern es ist halt sehr
stuhlkreismäßig.
Stuhlkreismäßig und dann eher die Adressaten, über die wir gerade noch gesprochen haben. Was vielleicht würde mir das auch helfen, aber es da hindert mich, was hinzugehen.
Ja, ich glaube, wenn wir was organisieren würden, André, glaube ich, auch eher so ein Frühstück. Glaube ich.
Ja, also deshalb ist es ja schön, von Julias Erfahrung jetzt tatsächlich zu hören. Und das wird ja vielen anderen auch in jeder Region so gehen. Und das macht mir Mut. Die Bedeutung für Betroffene, was ziehen die daraus? Also wir hatten schon mal diese Erleichterung am Anfang genannt, diese Freude daraus. Aber jetzt, ich denke gerade mal an diese erste Diagnose, die man bekommt, den Schock. Ich habe keine psycho-onkologische Hilfe direkt angeboten bekommen, mich später selber darum gekümmert. Kann eine Selbsthilfegruppe sowas auffangen in einer gewissen Weise?
Ich denke, wenn du jemanden dabei hast, der eben diesen Diagnoseschock schon etwas verarbeitet hat, dann können die sich auch in so einer Gruppe aufgehoben fühlen. Also so eine Gruppe, die bietet ja einfach ein Pool an Menschen an, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Krebs und mit ihrer Situation umgehen. Und jeder kann sich da nur rausnehmen oder was abgucken oder raushören, was ihm persönlich gut tut. Eine Selbsthilfegruppe hat ja nicht den Anspruch, ein Therapieplatz zu sein oder eine Beratungsstelle, sondern es sind eben Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Aspekte ansprechen und da reinbringen. Und jeder kann sich dann für sich wie aus so einem Werkzeugkasten rausnehmen, was ihm selber gut tut.
Ja, Menschen verbinden. Ne? Also André und ich haben uns ja nur über den Podcast kennengelernt, sonst hätten wir uns ja auch nie kennengelernt. Und sowas wäre dann in so einer Selbsthilfegruppe oder Frühstücksrunde halt möglich. Ne?
Und für mich kommt es sehr niedrigschwellig auch vor. Also dass man einfach zu einem Frühstück hingehen kann, in den Austausch. Ja. Das ist vielleicht viel eher zugänglich, als jetzt eine Therapieanfrage zu stellen, weil damit ist viel mehr verbunden, viel mehr Aufwand, aber viel mehr Eingeständnis, was vielleicht vielen Leuten schwer tut. Aber ich stimme dir zu, Julia, dass da vielleicht der erste Schock schon mal in einer gewissen Weise verdaut sein sollte, weil die Selbsthilfe dann vielleicht kein Therapieersatz sein kann, aber halt eine zusätzliche Unterstützung mit dem Austausch, den man dort findet.
Ja, also du solltest auf jeden Fall deinen Schock schon mal ein bisschen verdaut haben sollen, damit du gegebenenfalls vielleicht auch schon mal so einen Menschen auffangen kannst. Also ich hatte auch schon Anfragen oder sind Menschen gekommen, die dann erstmal um ein Telefongespräch gebeten haben, weil die irgendwie so angstvoll waren. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich hatte im ersten halben Jahr auch Angst, auf andere Patienten zu treffen. Eigentlich habe ich mir das gewünscht, aber ich hatte auch Ängste davor, ja, zu hören, meine eigene Zukunft sozusagen zu sehen. Ne? Also zu sehen, da jemand sitzen zu haben, der sagt, ich habe das Gleiche wie du, aber ich habe das jetzt 2 Jahre und jetzt geht's mir eigentlich schon so schlecht, nichts wirkt mehr und ich muss morgen sterben, so ungefähr. Ne? Solche Ängste sind dann vielleicht im Hinterkopf. Soll ich mich da wirklich mit den Leuten treffen? Eine andere Frau hat zu mir gesagt, ich habe gedacht, die sehen alle total wie Krebspatienten nach einer schweren Chemotherapie aus. Die sehen alle total abgemagert aus und ohne Haare. Und ich komme dann dahin und sehe dann lauter solche Krebspatienten. Das wird mich total runterziehen. Also es sind auch viele Ängste vorhanden bei den Menschen, die da hingehen. Ja. Und wenn du so ein Frühstück anbietest, dann musst du das halt auch ein Stück weit manchmal ein bisschen auffangen können, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Das heißt, du moderierst auch innerhalb der Gruppe oder wenn ihr da so ein Treffen habt, lässt du einfach alles laufen und es ist eine ganz offene Runde? Oder nehmt ihr euch gewisse Themen vor?
Nee, gar nicht. Das geht auch gar nicht. Wir sind inzwischen immer so um die 20 Leute mindestens.
Sehr gut.
Und es wächst halt, ne? Also es ist auch total schnell gewachsen. Wir haben uns ich habe erstmal einiges an Werbung gemacht und habe dann erstmal sozusagen ein paar Kontakte gesammelt. Und dann haben wir uns zum ersten Mal verabredet. Und da waren wir, also ich dachte eigentlich zu dritt, dann waren wir tatsächlich zu fünft. Beim zweiten Mal waren wir schon 8 Leute. Beim dritten Mal waren wir schon 12 Leute. Also es ist wahnsinnig schnell dann gewachsen, als es dann erstmal gestartet ist richtig und tatsächlich regelmäßig stattfand. Ja, und jetzt sind ungefähr 50 Menschen angemeldet im Lungenkrebsnetzwerk und es kommen, zum Glück muss man ja fast sagen, nicht immer alle, sondern gerade in unserer Ferienzeit ändert sich das dann auch schon mal. Und dann sind immer so um die 20 Leute da. Und da kann man ja natürlich kein gemeinsames Gespräch mehr machen, sondern unterhält man sich so mit den 3, 4, 5 Leuten, die um einen herum sitzen. Und ich bin Ansprechpartner. Ich bin sehr viel Ansprechpartner für viele Fragen, die dann vielleicht aufkommen oder für Personen, die zum ersten Mal da sind.
Aber es ist ja Wahnsinn. Ich bin richtig positiv überrascht, wie gut das angenommen wird. Und da passt der Begriff Netzwerk ja tatsächlich auch schon richtig gut, weil 50 Leute, Wahnsinn, in dieser Zeit. Wie lange bist du da jetzt dabei?
Seit November.
Seit November?
Ja.
Wow. Düsseldorf ist natürlich jetzt auch eine gut bevölkerte Gegend, würde ich sagen, aber nichtsdestotrotz. Kommen die Leute denn rein aus Düsseldorf oder auch von weiter weg auch angefahren sogar?
Nee, gar nicht. Die kommen wirklich, das hat einen großen Kreis. Also die kommen von Aachen teilweise, also ich würde sagen so 50 Kilometer drumherum. Paderborn sogar, fährt jedes Mal 2 Stunden zu uns. Nur zu diesem Frühstück. Ja.
Gut, aber wenn es der Austausch vor Ort, wenn es den nicht gibt und man dann wirklich so eine tolle Gemeinschaft gefunden hat, dann lohnen sich auch diese 2 Stunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ziemlich selten eigentlich aktuell gibt. Also von diesem Konzept, so in dieser Form, habe ich vor Ort zumindest noch nicht gelesen und auch jetzt über der Region hinaus wüsste ich jetzt in Hamburg oder Hannover auch nicht, dass es da irgendwie aktive Aktivitäten in diesem Bereich gibt.
Ich habe davon auch noch nicht gehört oder gelesen. Ich bin ja jetzt, ich habe das große Glück, dass ich ja auch wirklich über die sozialen Netzwerke, über den Patientenverein Zielgenau und die Facebook-Gruppen und über Instagram ja tatsächlich so meine ersten Kontakte zu anderen Lungenkrebspatienten in meinem Alltag gefunden habe. Und es hat ja auch angefangen damit, dass ich mich mit anderen Frauen, die aus ganz Deutschland kommen, ab und zu auch wirklich getroffen habe dann. Und gemerkt habe, wie toll das ist, wenn man so eine Gemeinschaft hat und auch manchmal, wie wichtig das ist, wenn man Informationen zur Verfügung hat. Also wenn man so viele Menschen hat, die sich richtig gut auskennen und richtig viele gute Ideen haben und richtig viel Wissen auch haben. Manchmal braucht man ja auch nicht nur den persönlichen Austausch, sondern auch mal einen richtig guten Tipp für irgendetwas. Das war so die Grundidee, dass ich gedacht habe, also so eine Vernetzung, die muss doch eigentlich auch wirklich lokal möglich sein.
Klein gehen, ne?
Ja, hier sind doch mehr Patienten, hier bin doch nicht nur ich alleine. Wie gesagt, ich komme aus Düsseldorf, eine Region in NRW, die hier Rhein-Ruhr sehr dicht besiedelt ist. Hier müssten eigentlich ohne Ende Patienten sein. Und dieses Frühstück, das ist halt ein Teil eigentlich von diesem Netzwerk. Also auf der Webseite findet man immer alle aktuellen Termine zu Veranstaltungen, wo man sich irgendwie treffen oder connecten kann oder die informativ sind. Und es gibt ein Newsletter, wo ich versuche, wirklich relevante Informationen, die wichtig sind, auch jeden Monat, mindestens einmal im Monat, dann weiterzugeben.
Bei dem Newsletter dürfen sich auch alle anmelden, ne?
Ja, genau, also, da kann sich jeder anmelden. Das hast du nicht. Es sind natürlich manchmal regionale Informationen, weil ich hauptsächlich, wenn es um Treffen geht oder Veranstaltungen geht, dann informiere ich über Düsseldorf und Region. Aber es sind auch ganz allgemeine Informationen, wenn irgendwie was Neues rausgekommen ist zu verschiedenen Mutationen, neue Medikamente, Studien oder solche Sachen.
Ja, dann kann ich das nämlich in die Shownotes auch reinpacken.
Ja, klar.
Und dann wissen die Hörer gleich, dass es nicht nur auf Düsseldorf limitiert ist.
Mhm. Ja.
Ja, sehr gut, Julia.
Mich motiviert das tatsächlich.
Schön.
Ich weiß nicht, ob ich morgen direkt loslege, aber ich finde das ein tolles Konzept und ich werde da sicherlich vielleicht nochmal die eine oder andere Frage an dich stellen. Hast du noch irgendwie ein paar Punkte, die besonders Probleme bereitet haben oder ein paar Tipps für diejenigen, die jetzt direkt loslegen wollen? Du hattest ja schon gesagt, dass es vor Ort in den Ländern immer eine Stelle gibt, an die man sich zunächst wenden kann, Homepage, Flyer. Aber was ist vielleicht der beste Weg, die Leute zu erreichen, deiner Erfahrung nach?
Der beste Weg ist wirklich eine gute Homepage als Basis zu haben mit Informationen. Ein Flyer, der sehr bunt und sehr auffällig ist, denn sehr häufig frage ich die Leute, wie haben sie von mir erfahren? Und dann sagt er, war diese bunte Postkarte oder dieser bunte Flyer. Also sie sollte auffällig und lebensfroh sein. Und ich glaube, ich habe auch versucht, so in dieser ganzen Gestaltung sehr viel Lebensfreude reinzubringen und das etwas bunter zu machen. Man braucht einen Arzt wirklich, der sagt, ja, ich finde es super gut, was Sie da machen und ich unterstütze Sie. Das heißt, ein Arzt, der tatsächlich auch bei Patienten, bei denen er merkt, die könnten sowas gut gebrauchen, die auch anzusprechen. Ja. Ich komme ursprünglich.
Dass er deine Karte auch mitgibt.
Genau, dass er die Flyer in die Hand gibt, dass er die Karte mitgibt. Das ist ja für ihn auch eine Erleichterung, ne? Eine Hilfestellung mitgeben zu können. Und das muss einfach ein Arzt sein, der das auch so ein bisschen unterstützt. Ich komme ursprünglich beruflich ja auch aus der Familienbildung. Und da hat man früher gesagt, also wenn man Menschen dazu bewegen möchte, so ein Bildungsangebot wahrzunehmen, dann braucht das über 20 Impulse, damit ihr das wahrnimmt. Und das ist vielleicht in der Selbsthilfe nicht ganz so extrem, denn da geht es jetzt nicht um Bildung, sondern vielleicht eine größere Notwendigkeit, die man innerlich spürt. Aber trotzdem braucht es viele Impulse, bis so ein Mensch wirklich die Hemmschwelle überschreitet und sagt, ich gehe da jetzt mal hin und guck mir das an. Und da braucht man dann selber auch ein bisschen Geduld und langen Atem und einfach ein bisschen Vertrauen, dass das schon wird. Aber das kann manchmal ganz schnell gehen und manchmal dauert es aber auch einfach seine Zeit und muss warten.
Ja, was André eben aber schon sagte, vielleicht ist auch dieser Eintritt zu so einem Frühstück, also das ist das, was mich jetzt die ganze Zeit triggert, auch sehr einfach, weil du bei so einem Frühstück ja theoretisch auch nach der ersten Tasse Kaffee ja gehen kannst, wenn du gar keinen Bock mehr zu hast. Also musst nicht irgendwie Eintrittsformulare, Kontoverbindung oder keine Ahnung was hinterlassen, sondern das ist sehr niedrigschwellig, ne?
Ja. Genau, das ist total niedrigschwellig und dann kann man sich das einfach mal angucken und dann ist eigentlich auch jeder total froh, dass er vorbeigekommen ist. Was ich noch als Tipp mitgeben würde, das ist die Webseite www.narcos.de.
NACOS.
Das ist die nationale Kontaktstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Da kann man sich also auch viele Infos holen, da kann man sich auch Materialien bestellen und auch gucken, wie das mit der Förderung und so weiter ist. Und dann gibt es ja auch noch den Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs, die auch unterstützen bei einer Gründung von einer Selbsthilfegruppe und zum Beispiel auch einen Austausch für Selbsthilfegruppenleitungen anbieten.
Genau, erster Vorsitzender ist Christian Schmidt-Plank, ne? Falls man das mal googeln möchte, BSL. Eben nochmal zu NACOS, N-A-K-O-S.
Ja, okay. Genau.
Ja, dann stelle ich das auch mit rein, dann haben die Zuhörer das auch gleich als Link. Das sind ja zwei gute Tipps oder zwei Links, die wir dann wieder in die Shownotes packen können, Julia. Wir sammeln hier richtig Daten und Fakten, um den Zuhörern so ein bisschen was an die Hand zu geben. Das ist ja auch richtig so. Also so das wollen wir auch. Man soll ja immer aus den Folgen auch was mitnehmen, ne?
Und das wäre total toll, wenn jetzt in Deutschland überall kleine Selbsthilfegruppen oder Lungenkrebsnetzwerke oder Frühstücke aufploppen würden und da einfach flächendeckend viel mehr Zugang für Patienten passiert. Ja,
ich meine, wir setzen uns alle auch für die molekulare Testung ein. Es werden immer mehr Fälle grundsätzlich, auch einfach weil es mehr Erkrankungen gibt, aber auch weil mehr getestet wird, glücklicherweise. Und wenn diese Leute sich dann im Vergleich zu dir 2016, jetzt 2024, 2025 und weitergedacht schnell an Informationen kommen und dann sich in solchen Netzwerken wiederfinden können, das wäre ein Traum für alle, weil du hast es mitgemacht damals und musstest dir alles quasi erarbeiten und Leute zum Austausch suchen. Ja. Umso schöner ist es, dass es jetzt selber aus dieser Eigenmotivation dass sowas entstanden ist und du die Möglichkeit für die Jüngeren, sag ich mal, die jetzt neu diagnostiziert wurden, bietest.
Das ist so das i-Tüpfelchen, ne? Die Basis dieses Podcasts war ja wirklich, dass ich den Leuten sagen wollte, Mensch, es gibt so eine molekulare Testung. Und jetzt das, was Julia macht, ist ja dann das i-Tüpfelchen, diese Leute noch zusammenzubringen, damit die über diese Situation auch reden können, ne? Weil diese Situation, ja, ich sag mal, drastisch gesagt, als lebender Toter, so bezeichne ich mich manchmal, das ist ja schon etwas.
Die ist total außergewöhnlich. Ja, genau. Die kann kein anderer nachvollziehen, der nicht da drin lebt. Das ist so.
Ja, deswegen, also nochmal dreimal aus Holz geklopft, dass André und ich uns haben.
Das ist total toll. Also wirklich, wenn man schon mal jemanden hat vor Ort, und da merkt man auch, wie wichtig das ist.
Ja, ne? Ja.
Dass man nicht alleine da steht, sondern wirklich mal in Kontakt zu einem anderen Menschen hat. Also das ist wirklich super. Das,
ja, aber wir sind, du hast uns schon angefixt. Also das glaube ich auch.
Genau.
Super. Sehr gut.
Absolut. Und wenn ich so an mich zurückdenke, wenn ich, wo ich alleine dann im Grunde genommen in diesem Raum saß, im Krankenhaus und bei mir lief es jetzt auch einigermaßen gut mit der Vernetzung, aber wenn mir damals jemand einen Flyer in die Hand gedrückt hätte, vielleicht jetzt nicht am ersten Tag der Diagnose, aber vielleicht in den weiteren Wochen, nachdem die molekulare Testung abgeschlossen war und man wusste, in welche Richtung das geht, melde dich doch mal hier, da sollten wir hinkommen insgesamt und einfach generell die Kommunikation offen halten. Von daher super.
Und wenn der Arzt dann dir den Flyer in die Hand gedrückt hätte und dann noch dazu sagt, ich kenne den, der ist ein Patient hier, der ist total nett, der macht das super, der ist auch in ihrem Alter, gehen Sie mal dahin, dann wärst du direkt dahin gegangen.
Absolut, absolut, direkt. Und
also wichtig ist dann wirklich die Werbung auch von dem Arzt.
Ja,
ne?
Ja, das ist ein Schlüsselpunkt, das denke ich auch. Oder vorne praktisch die Arzthelferin oder Study Nurse, also möglichst viele einbinden.
Ja, genau. Ja.
Gibt es denn aus deiner Sicht noch oder hast du persönlich noch irgendwelche Wünsche zum Thema Selbsthilfe? Also wo fehlt es noch? Also außer, dass wir jetzt dieses Konzept über deutschlandweit ausrollen oder weltweit. Aber wo hast du selber vielleicht noch einen Punkt, wo du sagst, da würdest du dir irgendwie was Besonderes wünschen, eine Entwicklung oder wie auch immer?
Also ich glaube, es gibt einfach leider noch sehr viele Vorbehalte gegen Selbsthilfe und noch sehr viele Hemmschwellen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass Menschen sich einfach mehr trauen, da mal einen Schritt reinzugehen, sich das anzugucken und einfach mal zu schauen, ob das was für einen ist oder nicht. Mhm. Das ist halt einfach noch so ein Selbsthilfe hat so einen altbackenen Mitschwung irgendwie, ne, von früher. Mhm. Und ich denke, das lebt immer von den Menschen, die da eben drin sind und die da aktiv sind.
Einfach mal ausprobieren.
Und ich glaube, die Lebenslust ausprobieren und dass die sehen, dass ja, da Palliativpatienten sind, aber da trotzdem keine Tränen vergossen werden drüber. Oder wenn, dann ist es auch in Ordnung. Aber es passiert eigentlich nicht. Also ich würde es mir anschauen und würde es einfach mal ausprobieren und keine Angst haben davor. Ja,
also nicht im Vorhinein verneinen und sagen, ist nichts für mich, sondern einfach mal testen, ob es was für mich ist.
Einfach mal testen. Und zu der Männer- und Frauenfrage, ja, es sind immer mehr Frauen in der Selbsthilfe. Die haben immer mehr, haben es immer leichter, sich zu öffnen und haben mehr Bedarf zu reden. Es tut den Männern aber auch gut. Und beim Lungenkrebsfrühstück sind wirklich viele Männer auch.
Vielleicht ist es tatsächlich
diese Art und Weise
des lockeren Austauschs, der ist dann eher der weniger formell ist dann vielleicht dann der Zutritt für die Männer auch irgendwie in diese Welt.
Spricht die Männer eher an auch. Ja, das ist so.
Ja. Also
kommen selbst die Selbsthilfe-Muffel.
Mich hast du überzeugt, auf jeden Fall. Ich glaube, ist auch am Nicken. Ja. Und es ist tatsächlich so, ich bin jetzt hier bei Nils mit dem Podcast und mache das gerne. Ich setze mich auch gerne für diese Aufklärung ein. Aber ich merke auch vor Ort, vom persönlichen Austausch mit Nils abgesehen, dass in Bremen zumindest irgendwo was fehlt an Angebot. Man kann natürlich dann immer lamentieren, aber wenn man selber nichts dran ändert, dann darf man halt auch nicht meckern. Und zumindest mit dem, was du geschaffen hast, bist du da ein Vorbild. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht noch mal einen kleinen
ein bisschen nachziehen kann.
Ich will jetzt keine Versprechung machen, aber also mich motiviert es auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe auch, dass wir viele Zuhörer motiviert haben. Da sind ja doch einige und ich glaube, da sind auch einige Krebspatienten dabei. Und es ist ja auch egal, ob es Brustkrebs, Prostata, Lunge oder ist. So eine Selbsthilfegruppe und auch diese Fördermittel sind ja für jeden da. Ich hoffe, einige jetzt so den, vielleicht auch so einen kleinen Kickstarter gekriegt haben und jetzt irgendwas tun wollen, ne?
Ja, keine Angst davor. Es macht auch Spaß.
Ja, Julia, dann sagen wir erstmal vielen Dank.
Ja, danke schön.
Wir sind motiviert.
Ja, ich bedanke mich.
Und
ich bedanke mich für das heutige Gespräch und hoffe, dass wir uns auch mal wieder bald live und in Farbe sehen.
Ja, das hoffe ich auch, Julian. Das werden wir auch. Und ich denke, dass dieser Kontakt, den wir haben, auch einfach nicht versiegen wird, weil wir, genau wie du schon sagtest, man hat die gleichen Gesprächsthemen halt, ne? Und das ist immer wieder schön, sich da auszutauschen.
Das ist ja so erstaunlich, dass so eine Vernetzung dann eben auch irgendwie bundesweit sogar funktioniert, über alle Bundesländer hinweg, ja, weil es einem so wichtig ist, den Kontakt irgendwie zu haben.
Ja, wie gesagt, ich bin ja auch schon mal aus Norddeutschland nach Düsseldorf gefahren und deinem Aufruf gefolgt.
Ja.
Das, genau, dann, wenn du weißt, es ist wichtig und es hilft dir, ist kein Weg zu weit.
Genau.
Ja, wenn man körperlich im Stande ist, ne? Das will ich noch dazu sagen. Ja. Aber ich denke auch. Ja, vielen Dank, Julia. Alles Weitere vielleicht in einer nächsten Folge, Julia. Also du bist immer wieder herzlich eingeladen.
Sehr gerne. Es ist ein sehr nettes Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank, dass ich ein bisschen über Selbsthilfe erzählen durfte und hoffentlich ein paar Leute dazu bringe, noch mehr Netzwerke zu gründen.
Das hoffen wir auch. Wir werden dir berichten, ob wir Zuschriften und Antworten bekommen. Und bis zum nächsten Mal, Julia. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.